Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist Februar und da wird bekanntlich irgendwie gefühlt überall auf der Welt gespielt, was auch die großen Touren angeht. Die Damen sammeln sich gerade mit der Elite in Doha, die Herren verteilen sich so ein bisschen. Rotterdam, Buenos Aires liegt auch der Fokus. In den USA ist viel los. Es gibt in dieser Woche zum Beispiel auch bei den Damen ein größeres ITF-Turnier, nämlich ein 60.000er in Altenkirchen. Und all das bietet Geschichten, bot auch Geschichten in der letzten Woche beziehungsweise am letzten Wochenende. Und wer da natürlich auch ein Auge drauf hatte, ist, Überraschung, Tobi. Hallo Tobi.
Hi Daniel. Ja, recht hast, das ist an und für sich, wenn man dann die Zeit hat, eine ganz schöne Phase im Tennis, weil der Zirkus geht weiter. Nach den Australian Open, nach dem ersten Grand Slam Turnier. Und vielleicht ein bisschen wohltuend ist auch, dass dieser Scheinwerfer so von den ganz großen und sehr, sehr, ja, einzelnen Geschichten rund um, ach Gott, hat nun Djokovic genauso viele Grand Slams gewonnen wie Rafa oder andersrum oder dies oder jenes, dass der Scheinwerfer davon so ein bisschen weg ist. Natürlich, weil es um die beiden letzten verbliebenen Allstars sozusagen ein bisschen ruhiger wird. Und das Scheinwerferlicht eben voll auf dem eigentlichen, auf dem vitalen Part des Profi-Tennis ruht, nämlich auf denen, die Zukunft schreiben oder die sie heute schon schreiben und eben eine Menge Stoff bereithalten. Rückkehr von Carlos Alcaraz nach einer langen Verletzungspause. Ich wollte schon fast sagen, Rückkehr von Dominic Thiem in Südamerika. Dabei ist gar keine Rückkehr, aber trotzdem schaut man da natürlich schon mit einem gewissen Interesse drauf. Und das Ganze eben, egal ob bei Damen oder bei Herren, mit eben top besetzten Feldern. Ja, wenn man denn die Zeit hätte, dann könnte man im Moment von früh morgens 8 Uhr bis tief in die Nacht durchgehend tolles Tennis sehen.
Richtig, das stimmt. Das bringen diese Zeitverschiebungen so mit sich. Das ist immer dadurch auch irgendwie eine schöne Zeit. Das sind schöne Wochen. Mir fiel diese Woche so ein bisschen auf, dass Damen und Herren storymäßig ja sehr unterschiedlich gelagert sind, finde ich. Finde ich ganz interessant, denn ja, bei den Herren ist man diese Woche so ein bisschen drauf, was die Geschichten angeht, so, ja, ne, so die, ich sag jetzt mal, Rückkehrer Alcaraz und Problemkinder Thiem und Zverev, die stehen so im Fokus. Bei den Damen hingegen, die sich in Katar mit einem unheimlich guten Feld treffen, ist es eigentlich so, dass man bei jedem Match sagt, boah, gut besetzt, tolle Ansetzung. Das ist das Achtelfinale, das kann es ja gar nicht sein. Und man da, ich sag jetzt mal ganz, ganz böse, diese weinerlichen Geschichten nicht hat.
Ja, da hast recht. Ist Katar eigentlich das gleiche wie Doha oder Doha ist gleich wie Katar?
Ja, im Grunde ist beides dasselbe, ne? Das eine liegt im anderen, also Doha in Katar.
Aber es gibt sich, glaube ich, nicht viel.
Nee, ich glaube flächenmäßig nicht, ne? Aber
ja. Aber du hast recht, ja, total. Also du hast es angesprochen, also Achtelfinale. Normalerweise würde man da sagen, ja gut, was soll da schon passieren, was soll da schon Großartiges stattfinden? Aber wenn man so den Blick da nach Doha wirft, ich meine, da hast du echte Kracherpartien gehabt mit Coco Gauff gegen Petra Kvitova. Oder eine Iga Swiatek, wenn auch sehr klar gegen Danielle Collins, ja, ist er sehr klar durchmarschiert. Ein relativ enges Match zwischen Ostapenko und Pegula. Also wirkliche Top-Partien. Und das geht ja dann natürlich logischerweise in der Konsequenz im Viertelfinale so weiter. Man könnte sagen Business as usual. Nee, aber eben doch nicht as usual, weil da wird einfach WTA-Spitzentennis mal von Mittwoch, wahrscheinlich sogar noch früher, aber sagen wir mal von Mittwoch an präsentiert. Ja, man wünschte sich fast, man würde da schön in der Sonne sitzen, nicht in irgendeiner zugigen Halle und den Damen-Tennis unter der Sonne frönen und zuschauen und sich begeistern.
Richtig. Zumal es geht nächste Woche dann ja sogar noch weiter, weil das ist diese Woche jetzt ein 500er-Turnier. Und in der nächsten Woche folgt dann in Dubai ja auch noch ein Tausender. Also da wird es dann ja feldmäßig, ja, man kann fast sagen, geht das noch? Aber ja, es geht noch hochwertiger, weil dann ja noch die ein oder andere Spielerin dazukommt. Aber ja, also jetzt zum Beispiel, ne, Viertelfinale leider nicht stattgefunden, Swiatek gegen Bencic, das wäre natürlich was. Goff gegen Kudametova war ein Viertelfinale. Sakkari gegen Casilla. Das kann sich alles schon sehen lassen. Und da sind dann so Matches wie Goff gegen Kvitova oder auch Azarenka gegen Bencic, Swiatek gegen Collins irgendwie schon eine Runde davor gelaufen. Habe ich mir gerne angeschaut diese Woche.
Klar, muss natürlich auch sagen, es ballt und er knubbelt sich natürlich dann da auf diesen ein, zwei Turnieren, weil natürlich auch die Auswahl nicht so groß ist wie beispielsweise bei den Herren, wo du nicht nur mehrere Turniere hast, sondern ja gleichzeitig auch noch die Wahl hast, wechselst du den Belag. Altbekannt ja auf der einen Seite nochmal dieser kleine Indoor, ja, Indoor Swing hier in Europa mit dem wirklich gut besetzten 500er Turnier in Rotterdam. Aber eben auf der anderen Seite dann Open Air, frei Luft, frei Licht, wie auch immer. Auf jeden Fall Sandplatzturniere in Südamerika, die ja schon die letzten Jahre auch immer ihre Attraktivität genau aus dem Fakt gezogen haben, dass eben, ja, mitten in der Saison so eine Zwischensandplatzsaison ist und eben ganz bestimmten Spielertypus und damit auch ganz bestimmte Partien anzieht. Und aus europäischer Sicht sicherlich am interessantesten dort auf der einen Seite eben, wie schon angesprochen, die Rückkehr von Carlos Alcaraz, der eben nach ja doch recht langen Verletzungspause jetzt dann wieder angreift. Wobei man es, denke ich, ein bisschen relativieren muss. Also ja, lange Verletzungspause, aber er hat ja für sich und das wahrscheinlich sehr, sehr vernünftigerweise eben die Australian Open nicht gespielt. Das heißt ja nicht, dass er bis gestern verletzt war, sondern wahrscheinlich, so nehme ich an, eine sehr weise Entscheidung zu sagen, das Turnier kommt noch zu früh. Ich kuriere mich aus, trainiere dann ordentlich und bin mal gespannt, ob er jetzt seinen Lauf vom letzten Jahr so fortsetzt. Ich persönlich glaube, er wird ein weiteres gutes Jahr dranhängen und jetzt, wenn er so ausgeruht ist, ja, bin ich gespannt, aber ich habe das Gefühl, er wird wieder einiges plattmähen da. Und Team, hast du irgendwie was gesehen oder mitgekriegt oder eine Meinung?
Ja, ich bin bei Team immer noch sehr vorsichtig.
Warum eigentlich? Warum ist man so vorsichtig? Traut man es ihm nicht mehr zu? Ist er. Der ist ja nicht so alt, ist ja im besten Tennisalter, aber.
Ja, aber also von dem, was ich gesehen habe, auch letztes Jahr schon, und da finde ich, das ist immer noch so ein bisschen drin, er hat sich schon, ja, was heißt verändert? Also ich glaube, dass das bei ihm eigentlich so kleine Sachen sind, die schon dazu führen können, dass er es auch wieder zurück in den Top Ten schafft. Ich habe immer den Eindruck, er hat so das, ja, wie soll man sagen, dass das eigene Vertrauen in das Spiel, vielleicht auch in die Schläge nicht so ganz. Es gibt manchmal so Ballwechsel, finde ich, die dauern dann irgendwie so eine Zeit, die gehen ein bisschen länger. Da war es dann so, dass, glaube ich, früher zu 95% dann irgendwie Team irgendwann den Punkt gemacht hätte, weil sein Gegner automatisch dann irgendwann sich selbst auch zum Fehler zwingt, weil der den Ballbesitz, will ich schon sagen, ja, den Ballwechsel beenden möchte. Und genau dieser Aspekt, der ist mir dann in solchen Fällen häufig noch zu sehr bei Team. Und das ist natürlich im Gegensatz zu früher ungewöhnlich. Sonst, wenn seine Schläge natürlich funktionieren, sehe ich da eigentlich immer einen besseren Spieler. Also letztes Jahr auf der Challenger Tour sowieso, aber auch jetzt. Also ich glaube, wenn man jetzt mal so abwartet, die nächsten Wochen beim 250er jetzt in Buenos Aires oder dann auch danach die Turniere in Südamerika. Ich glaube, wenn er es da jetzt schaffen sollte, auch wieder so ein paar Matches am Stück mal zu gewinnen und dann vielleicht auch mal so 2, 3 Wochen am Stück Turniere hat, wo er ins Viertelfinale kommt, vielleicht auch mal ein Halbfinale, Finale im besten Fall natürlich noch, Und dadurch auch das Selbstvertrauen steigt, ja, dann kommt das sicherlich wieder. Vorsichtig würde ich daher vielleicht nur sagen, in Bezug auf, ich weiß noch nicht, wie schnell das kommt.
Nur auf der anderen Seite zieht sich dieses Comeback natürlich jetzt auch schon sehr lange. Also es ist frei von Vorwurf, ja, aber es ist ja nicht so, zack, hurra, und da bin ich wieder, sondern der Weg zurück für ihn ist schon ein recht langer. Das muss man schon ganz klar sagen. Im Vergleich zu anderen, die nach einer Verletzung zurückkommen, habe ich das Gefühl, er tut sich da etwas schwerer. Aber ich gebe dir recht, vor allen Dingen dieses Aneinanderreihen von Siegen, selbst wenn er vielleicht mal nicht brillant, selbst wenn ein Match mal nicht brillant gespielt war, aber dieses Zutrauen zu kriegen, ich kann wieder tief in die Turnierwochen vorstoßen, das nährt natürlich das Selbstbewusstsein, und dann müsste es an für sich auch wieder bergauf gehen. Ich glaube, es ist ideal jetzt für ihn, so er dann fit ist und frei von irgendwelchen auch kleineren Verletzungen oder so bleibt, ist es ideal jetzt diese Mini-Sandplatz-Saison dazu zu spielen, und auch Indian Wells ist ja, und Miami sind jetzt keine, insbesondere Indian Wells, keine Turniere, die ihm in der Vergangenheit jetzt nicht gerade nicht gelegen hätten. Ja, also da gab es, weiß Gott, andere sowohl Zeiten im Verlauf eines Jahres als auch Stadien und Untergründe und Turniere, die ihm schlechter gelegen sind. Also ich bin mal vorsichtig optimistisch und halte es da so ein bisschen so ähnlich wie, ich weiß, wie du das auch bezüglich Zverev siehst, das wird kommen. Die haben ja das Spielen, und das Spielen auf sehr hohem Niveau werden die nicht komplett verlernt haben. Und ich denke mal, dass wir so, mein Tipp wäre so zur Mitte der Sandplatzsaison. So, wenn es so, sagen wir mal, Richtung Madrid, Anfang Mai Richtung Madrid einbiegt, werden wir erstens wissen, klar, das ist offensichtlich, werden wir wissen, wo sie stehen, aber ich denke, dass wir beide dort schon in einer wesentlich besseren Form wiedersehen werden. Wäre jetzt mal meine Voraussage.
Ja, ich habe jetzt gerade mal nebenbei Team angemacht. Ja, er fliegt im ersten Satz 1-5 hinten gegen Juan Pablo Varillas.
Okay, gut, der nette Kerl hat ja schon Zverev das Leben schwer gemacht bei den Australian Open, ja? Kann ich mich erinnern.
Von daher ein gutes Oben, meinst du?
Ja, ach, egal wie man es dreht. Also ich finde das auf jeden Fall, was heißt spannend zu sehen, es ist genau, das habe ich mich gefragt, woher kommt immer dieses Zögerliche? Es ist ja nicht nur, dass wir beide da sagen, ob der das schafft, aber es dauert länger, sondern das ist ja allenthalben, das ist ja, egal bei wem du was über Team liest oder in welchem Podcast du es hörst, es ist nie sofort dieses unumwundene, ja, ja, klar wird er das schaffen und jetzt, sondern überall hat man eigentlich, es braucht Zeit. Finde ich nicht ganz einfach, so von der Einordnung, aber ich habe da auch keine bessere Antwort an der Stelle.
Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Ich glaube sogar, das war Paul Häuser, weil der hat das so ähnlich auch erklärt, wie ich das gerade versucht habe. Nur in besseren Worten, aber dass er das auch so ähnlich sieht, meine ich. Und der hat zum Beispiel dann auch noch gesagt, naja, also vielleicht würde das damit sich auch verbessern, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird, dadurch kommen, wenn er irgendwie noch mal einen neuen Impuls bekommt. Also, ne, wo man dann natürlich so die Frage stellen würde, ändert er vielleicht irgendwie coachmäßig noch mal was? Aber das ist natürlich auch immer einfach gesagt, ne, wenn es nicht läuft, zu sagen, ne, hol dir mal einen anderen Coach, und der sagt dir dann schon, was läuft. Das, naja, gibt sicherlich Situationen, wo man das schon klar benennen kann. Aber das ist ja genau das Ding. Also das Problem scheint ja bei ihm eher so das eigene Selbstvertrauen zu sein, also schon eher so ein Kopfding auch, weil wir ja jetzt nicht sagen würden, um Gottes Willen, was ist jetzt seine Vorhand schlecht technisch. Ja. Die hat vielleicht auch ein bisschen nachgelassen, das mag sein. Aber das ist ja jetzt nicht so extrem, dass du sagst, also mit der Vorhand gewinnst du auch auf der Challenger-Tour keinen einzigen Satz mehr.
Und wir sind ja auch nicht beim Fußball, wo gleich der Trainer gehen muss, wenn es nicht läuft.
Richtig, ja. Das stimmt. Und notfalls, Thomas Tuchel ist, glaube ich, immer noch frei.
Tobi, deswegen hängt er auch so viel beim Tennis ab.
Das macht doch Sinn, ne?
Ja. Wird Thomas Tuchel der neue Trainer von Dominic Thiem?
Heutiger Folgentitel steht. Ja, und ich weiß nicht, ne, weil du ihn gerade schon erwähnt hast, Zverev.
Thomas Tuchel.
Ja, Thomas Tuchel und Zverev. Ja. Könnte ja vielleicht auch funktionieren. Aber nee, also Zverev.
Ja.
Jetzt wieder gegen Talon Griekspor verloren. Einige sind schon wieder dabei. Naja, der Untergang ist nah. Muss sich der DTB nicht sogar eigentlich auflösen, weil es gibt ja überhaupt keine Herrenspieler jetzt mehr, die was gewinnen. Und man hat ja in einem anderen Podcast jetzt auch diese Woche schon wieder gehört, Daniel Altmaier ist ja im Grunde auch nur ein dahergelaufener Hobbyspieler, der Tennis nie ernst genommen hat.
Ja, dem vor allen Dingen auch der Biss fehlt.
Es fehlt ja einem der Biss heutzutage. Alle, die eigentlich unter 50 sind, fehlt der Biss. Also sei froh, Tobi, dass du, naja, anderes Thema.
Ey, Vorsicht, junger Mann. Junger Mann, kommen Sie mal her. Nein, aber zum Daniel Altmaier, nur weil du den, ich möchte das an der Stelle einmal kurz sagen, nur weil du den gerade reinwirfst als Namen. Also, ich finde ja, ja, natürlich würde man sich so aus Fansicht und sowas das sowieso wünschen, dass er erfolgreich ist. Aber ich finde damals mit diesem Auftritt bei den, ich glaube, es waren die Corona French Open, die im September stattgefunden haben, wo er diesen Lauf hatte, da hat er sich schon so ein bisschen in mein Herz gespielt. Ich gucke ihm erstens gerne zu beim Spielen. Ja, er ist natürlich auch sehr stylisch mit der einhändigen Rückhand. Und man kann nun weiß Gott nicht sagen, dass der Kerl auch mit gewissem Verletzungspech und sowas nicht alle Zähne zusammenbeißen würde, sich da immer wieder ranzukämpfen. Und übrigens hat er das ja auch getan. Er hat sich nach dieser Verletzungspause wieder so rangerobbt, dass er dann eine sehr, sehr gute Phase hatte zum Ende letzten Jahres und eben damit auch sicher bei den Austrian Open im Hauptfeld war und. Also das finde ich auch etwas ungerecht, dem guten Kerl da irgendwie abzusprechen, dass so die finale Einsatzbereitschaft fehlen würde, wenn ich das an anderer Stelle so richtig verstanden habe. Zumindest kam die Botschaft bei mir, wie ich es gerade eben bei dir ähnlich höre, so an. Und manchmal ist für die Wirkung einer Botschaft der Sender verantwortlich und nicht der Empfänger.
Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass jede Spielerin, jeder Spieler natürlich dann auch irgendwann individuell sein Leistungsniveau erreicht hat.
Auch das.
Und dass halt nicht alle irgendwann mal in den Top Ten landen.
Ja, auch das.
Von daher, ja, wir haben es ja bei Oscar Otte gesehen, da kam jetzt auch ganz spät noch der Sprung irgendwie nochmal leistungstechnisch und es ging dann sogar bis in die Top 100 und bis in die Top 50. Der wird da auch immer dran gearbeitet haben und gehofft haben, aber ob er damit jetzt auch so selber noch gerechnet hat, wenn man jetzt ihn in so einem stillen Moment erwartet, ist gut, abpasst. Ich hab's heute echt mit den Worten, es ist immer wieder, naja.
Jetzt habe ich dich auf das Altmaier klar, ist so länger geführt, du wolltest eigentlich sagen Zverev. Also ist jetzt der Untergang nah?
Ja,
oder kriegt auch er den Dreh wieder? Oder hat er keinen Plan B?
Ja gut, den hat er vielleicht auch nicht. Aber trotzdem glaube ich bei ihm schon. Also wenn man jetzt auch das letzte Match gesehen hat, also Griekspor hat ja auch sehr unangenehm gespielt. Irgendwie so viel gesliced. Man hatte zwischenzeitlich gedacht, das ist Tatjana Maria im Griekspor-Kostüm, so ungefähr. Aber ja, also ich bin mir eigentlich bei ihm immer noch relativ sicher, dass er nachher auch wieder, wenn wir so Orte hören wie Monte Carlo, Barcelona, also wenn es halt wieder auf den europäischen Sand geht, dass er da dann auch wieder die Ergebnisse bringen wird, die wir von ihm kennen und das auch in die Top Ten zurückgeht.
Du meinst,
das wird bei ihm schneller gehen als bei Thiem.
Zweite Woche Grand Slam Turnier.
Ja.
Ich wollte gerade schon altersmilde werden mit meinen, mit meinem gesetzten Alter, auf das du mich ja so dezent hingewiesen hast. Aber nein, zurück zur Frechheit dieses Podcasts. Also zweite Woche Grand Slam ist für ihn drin, sagst du ja.
Doch, auf jeden Fall, ja.
Ja, natürlich, ja. Und wir haben es ja, glaube ich, vor 3, 4 Wochen oder wann auch immer mal gesagt, was hätten wir, ich glaube, alle gern, egal welche Fanbrille man auf hat oder nicht da, was hätten wir gern dieses, na, sag schon, was war's? Halbfinale,
ja, gegen Nadal.
French Open gegen Nadal. Was hätten wir es gern in der epischen Länge von 6 Stunden 38 alle gesehen? Jetzt erstmal wirklich, ich ziehe einen Moment kurz meine Nadal-Fanbrille ab. Egal, wie es am Ende ausgegangen wäre. Aber das muss man mal sagen, das war ja auch von Zverev. Es war von beiden grandios und ich glaube auch, er wird da wieder hinkommen. Bereiten wir mal den Abgesang auf ihn nicht zu früh vor. Er wird uns sonst Lügen strafen, der junge Mann.
Ja, da gehe ich auch von aus. Ich glaube, das würde ganz gehörig nach hinten losgehen. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch speziell eine Spielerin, einen Spieler hast, aber was mir denn diese Woche nämlich auch aufgefallen ist, ich hatte ja zu Anfang so schön aufgemacht mit, ne, wir haben irgendwie bei den Herren diese ganzen Problemkinder und bei den Damen, ja, da ist es eigentlich sehr, sehr ruhig und wir sagen nur, alles schön, alles gut, ne, Matches klingen gut. Das ist vielleicht aber auch ein bisschen der Unterschied mal wieder, der sich zeigt, weil du hast es ja gerade angesprochen, also es gibt bei den Damen auf der WTA-Tour in dieser Woche nur dieses Turnier in Doha. Mhm. Bei den Herren hast du halt insgesamt 3 verschiedene Turniere und das ist vielleicht auch mal wieder genau so ein Punkt, wo wir häufig drüber reden, warum die WTA auch der ATP so ein bisschen hinterherhinkt, weil du natürlich einfach, wenn du 3-mal so viele Turniere hast in der Woche, auch viel mehr Geschichten produzieren kannst. Und
aber
dadurch,
ja. Frage an dich, werden die Geschichten qualitativ besser? Das ist natürlich wiederum auch die Frage. Ja? Wir reden jetzt von einem, sagen, meine Güte, okay, ob wir das nun jetzt gerade beruflich, wie auch immer, die Zeit finden, das Turnier zu sehen oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Aber wir reden gerade von einem Turnier in Doha, wo wir sagen, das ist ja der Hammer, nur Topspielerinnen, tolle Matches. Gibt es vielleicht zu viel Turniere und wird deswegen zu viel Durchschnittsware produziert? Bräuchten wir mehr Dohas der Damen und weniger Delray Beaches oder was auch immer?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, nein. Ja. Weil, also wir gehen das jetzt mal ganz aus der Sicht an, ne? Wir wollen jetzt nur ein Produkt verkaufen. Sagen wir jetzt mal, ne, so eine Tour ist einfach nur ein Produkt und das wollen wir loswerden. Du verkaufst das am besten, wenn du möglichst viele Geschichten produzierst. Da ist die Qualität ja erstmal komplett egal. Du hast natürlich bei den Damen dann jetzt, wenn man das vergleicht, den Nachteil. Du hast dieses Turnier in Doha. Da hast du die Geschichte wieder um Swiatek, Bencic nicht angetreten. Du hast die Geschichte, Mensch, was für tolle Achtelfinals. Du hast hier aber diese ganzen, in Anführungszeichen, Randgeschichten, die Leute ja, jetzt mal ganz böse gesagt, da möchte ich niemandem, der diesen Podcast hört, etwas unterstellen, aber ich würde mal sagen, fernab vom Podcast, die breite Masse, nicht die Leute, die uns mit ihrem Sachverstand zuhören, die klicken vielleicht eher auf die Meldung, Zverev hat schon wieder verloren. Zverev kommt nicht in Gang. Hier hatte ich gelesen bei Tennisnet, irgendwie Tsitsipas, irgendwie wieder Single. Ich habe nie mitbekommen, dass der eine Freundin hat. Ist mir auch total egal, weil mich das nicht interessiert. Aber das sind die Geschichten, die wahrscheinlich die meisten dann doch interessieren. Und das kannst du bei den Damen natürlich so gar nicht haben, wenn du denen die Bühne gar nicht bietest. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, es gäbe eine Spielerin wie zum Beispiel, wen kann man da nehmen? Fällt dir eine Spielerin ein, die eine ähnliche lange Verletzungspause hatte zuletzt wie Thiem, die so raus war, sich wieder eingespielt hat?
Sofia Kenin
zum Beispiel, ja. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen würde, also da in Katar, ne, das ist zwar irgendwie alles schön und gut, ein tolles Feld und da komme ich vielleicht auch irgendwie rein, wenn ich will, aber das ist mir so auch jetzt niveautechnisch zu viel. Gut, bei ihr war es jetzt so, sie war in Doha dabei, hat erste Runde gewonnen, dann gegen Kurdametova zweite Runde verloren. Aber ich hätte gern irgendwie eine Alternative.
Mhm.
So, und die sucht sich dann ein anderes Turnier. Das ist ja zum Beispiel das, was Team jetzt quasi ja. durch Buenos Aires hat, diese Geschichte, die er da produziert. Das hast du dann nicht und das meine ich. Und da wäre dann das nächste Turnier, was sie hätte spielen können in dieser Woche, ich habe es gerade erwähnt, dieses ITF 60.000 an Altenkirchen, das ist nach Katar wirklich als Weltranglistenturnier in dieser
okay,
Woche
ich dir recht, ja.
das zweitgrößte Turnier.
Das ist ein bisschen
dünn. Und das kann es doch nicht ja. sein. Da ja. musst du doch als Tour dafür sorgen, und ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass Sie es nicht versuchen, sondern es scheint einfach nicht zu klappen aus irgendwelchen Gründen, dass du da aber eine zweite Bühne schaffst.
Definitiv.
Und nur darauf also, will ich hinaus.
Total, da gebe ich dir recht. Also zwischen dem Westerwald und Doha müsste es irgendwo noch ein Plätzchen geben, wo man ein vernünftiges Damen-Profi-Turnier organisieren kann. Da hast du vollkommen recht. Das stimmt.
Das ist ein schöner Folgentitel. Zwischen dem Westerwald und Doha muss es noch ein Plätzchen geben. Das machen wir.
Ja.
Ja. Aber genau, das war noch so ein Gedanke,
insofern,
den ich diese Woche hatte.
Das war gesprungen von mir zu sagen, ja, brauchen wir halt weniger, dann ist die Qualität höher. Nein, da hast du natürlich recht. Also eins ist sicherlich zu dünn. Eins ist zu dünn, ja. Genau. Geschichten produzieren. Ansonsten, ihr habt sicherlich gehört, gelesen, sonst war es überall der erste Chinese. Der erste chinesische Tennisprofi, der ein ATP-Turnier gewonnen hat, gegen John Isner. Ne? Sicherlich bemerkenswert. Auf der anderen Seite könnte man sagen, es war nur eine Frage der Zeit, bis sich aus einer ja, Nation, die auch sehr viel in Sport investiert, in den Nachwuchs investiert, dann entsprechend jemand auch mal auf erweitertem Weltklasse-Niveau, so möchte ich es mal nennen, mal durchsetzen wird. Also rein von der Statistik her gesehen war es klar, dass es irgendwann passiert, aber nun ist es passiert. Was haben wir sonst noch an Buntem aus dieser Woche? Eigentlich nichts mehr, oder?
Nö, wir haben, glaube ich, die meisten Sachen angesprochen. Ich habe sogar selbst Tsitsipas untergebracht, verrückt. Ja, also eine Meldung, die ich heute noch gelesen habe beim Tennismagazin, da habe ich mich so ein bisschen gewundert. Die Überschrift war, Eurosport überträgt die US Open nicht mehr in Deutschland. Der Text war von Tim Böseler. Das ist ein grandioser Text, weil er das sehr schön aufdröselt, wie die Rechtevergabe funktioniert durch die US Open und wie es auf dem europäischen Markt aussieht. Er erklärt dann aber nämlich auch ganz wunderbar, dass da eigentlich noch gar nichts sicher ist, sondern halt die Rechtepartnerschaft mit Eurosport verlängert wurde für andere Länder. Aber die, ich sag jetzt mal, großen, interessanten Märkte halt einfach im TV-Bereich, nämlich Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Österreich und Deutschland, gesondert vergeben werden. Und dass da deswegen einfach noch gar nicht sicher ist, was da passiert. Also das kann auch noch genauso gut sein, dass die ganz normal bei Eurosport weiterlaufen und das ist quasi jetzt nur der aktuelle Stand der Rechtevergabe, nämlich, dass man da einfach noch nichts sagen kann.
Okay.
Von daher, also der Text ist super, das kennen wir von Tim ja auch. Die Überschrift, die hat mich nur ein bisschen irritiert, aber vielleicht ist es auch das wieder, denn ne, man will natürlich auch, dass die Leute den Text lesen. Und
vielleicht
das habe ich daraufhin
die Überschrift
natürlich
auch gar nicht selber gemacht.
Das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht.
Nachfragen.
Ja, liebes Team vom Tennismagazin, das könnt ihr uns ja vielleicht sogar mal erläutern, ob ihr da vielleicht überhaupt keine Aktien habt, weil nachher der Text von einer ganz anderen Person da eingestellt wird auf diesen Webseiten und die Redaktion da gar keinen Zugriff hat. Dann wüssten wir auch das.
Oder sowas, ja.
Richtig. Ja. Das kann ja gut sein.
Aber gut, ich bin mir ziemlich sicher, egal wie, also wir werden die US Open hier in Deutschland sehen können, wenn nicht bei Eurosport, dann irgendwo anders. Ja, vielleicht nicht unbedingt in diesem Wackelstream von Sportbild, wo man den Davis Cup hat sehen können. Das fand ich jetzt nicht so die größte, wie nennt sich das, User Experience. Aber wir werden es sehen. Wir werden es weiter verfolgen. Ihr werdet es bei uns erfahren und natürlich auch auf den sozialen Medien. Entweder bei uns, Tennisproleten auf Instagram und Twitter, ja, oder natürlich auch bei den, soll ich jetzt sagen, Kollegen, bei den beim wunderbaren Team des Tennismagazins. Genau.
Richtig. Und sonst, Tobi, ja, können wir uns, glaube ich, für diese Woche langsam rausschmeißen, würde ich sagen.
Das tun wir. Wir legen uns wieder hin, schauen Finalwochenende einmal quer von Doha über Rotterdam bis nach Südamerika runter und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Und tschüss.